Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, 142. Stammtisch. Wir sitzen beieinander mit Joachim Fallmann. Servus, freut mich sehr, dass du wieder mal bei uns im Haus bist. Du bist der Andis Low-Lines-Experte, du warst das auch für die zweite Liga, hast co-kommentiert, jede Menge, bist wieder dick im Trainergeschäft. Und ich freue mich, zwei niederösterreichische Trainer bei mir am Tisch zu haben, von zwei Traditionsvereinen, von zwei Cupsiegern. Du hast den Krems SC über, bist sehr erfolgreich unterwegs. Gratuliere zum 1-0-Sieg gegen Machfeld, das war ein Spitzenspiel. Und ich glaube, es wartet jetzt auswärts der VVC. Nach Favoriten, du bist vorne dabei in der Tabelle. Wir haben noch einiges auch über die Regionalliga reden. Du hast auch einen großartigen Sieg gefeiert, 1-0 ebenfalls gegen Wiener Neustadt. Hat richtig gut getan nach den zwei Unentschieden. Ja, so kann es weitergehen, oder? Bei dir in Stockerau.
Naja, es war einmal wichtig für die Mannschaft, dass wir Selbstvertrauen haben. Wir sind an und für sich gar nicht so schlecht eingestartet, also vor allen Dingen, was wir fußballerisch gemacht haben. Das war schon richtig gut. Es hat sich halt in Punkten nicht so niedergeschlagen, wie wir sich das gewünscht haben. Am Ende des Tages war es wichtig, dass wir jetzt die drei Punkte machen, aber natürlich gingen für meine Begriffe Titelfavoriten, haben wir insgesamt jetzt 6 Punkte gemacht. Wir haben es auswärts geschlagen, wir haben es daheim geschlagen. Wow. Dürften ein bisschen so Angstgegner sein von der Wiener Neustadt. Und das haben wir richtig gut gemacht und das war wichtig für die Burschen, für Selbstvertrauen, für die kommenden Aufgaben, die eh schwer genug werden.
Und getroffen hat ein Torjäger, von dem man Tore verlangt, der das kann und der dann auch liefert. Alexander Frank hat das Goldtor geschossen. Bist du zufrieden mit ihm, wenn er verletzungsfrei ist, dann weißt du, was du hast für ihn.
Ja, natürlich, für das haben wir ja geholt, nicht? Also, weil der Frank ist dann schon so ein bisschen so eine Garantie schon für zwischen 10 und 15 Tor. Und von den 10, 15 Tor, ich rechne das immer ein bisschen anders wie alle anderen, weil ich sag halt beim Frank, wenn der 10, 15 Tore macht und die sind 5 Entscheidende dabei, das heißt 15 Punkte und 15 Punkte sind nicht so weg zum Wischen, nicht? Und wir sind froh, dass wir ihn haben. Und er trifft auch regelmäßig, also das ist schon einmal richtig gut.
Auch eine Stärke deiner Mannschaft, dass du Leute hast, die wissen, was da steht und dass sie Tore erzielen. Hakan Gökçek ist einer, der auch regelmäßig trifft. Ihr habt ja am Anfang auch schon fast für eine Cup-Sensation gesorgt, wo es den Titelverteidiger Sturm Graz an Rande einer Niederlage gehabt hat in die Verlängerung. Dann seid ihr ausgeschieden gegen Sturm Graz, kann man ausscheiden. Aber Torjäger hast du dabei und du hast gute Offensivspieler.
Ja, wir waren im Winter auch die offensiv stärkste Mannschaft. Wir sind jetzt ein bisschen schwieriger ins Spiel reinkommen, ähnliche Parallelen wie zu Stockerau haben wir jetzt einen wichtigen Sieg eingefahren, wo der Hacke das Tor gemacht hat. Er ist ein polyvalenter Spieler, den man überall einsetzen kann. Und er hat auch schon gegen Sturm im Sommer diese zwei Tore gemacht. Und leider hat es dann nicht fürs Elfmeterschießen gereicht, weil da hätten wir mit Rixi einen richtigen Killer drin gehabt im Tor.
Das ist Christoph Riegler, den kennen wir auch aus der Bundesliga, sein Pölten-Goalie früher.
Richtig, genau so ist es, ja. Und ja, war ein enges Match und ja, haben dann einen super Herbst gespielt, vor allem zum Schluss. Und haben sie dann Gott sei Dank mit der Winterkrone aufsetzen können. Mhm. Und das war natürlich auch für den ganzen Verein und auch für die Mannschaft ganz, ganz wichtig. Ja.
Super. Wir haben letztes Mal am Stammtisch gehabt den Tommy Janeschitz, der hat eine breite Brust gekriegt, wenn er sich zurückerinnert an den Kremser SC, wie er seine Tore gegen Happels FC Tirol geschossen hat, dann Krems in 2 Spielen gegen die Tiroler Cupsieger geworden ist. Das war die große Zeit von Kremser SC, dann ist Long Rick geworden, jetzt versucht man wieder in die zweite Liga zu kommen. Das Umfeld passt noch nicht ganz, man versucht sich im Verein so aufzustellen und wir sind ja auch beide überzeugt, dass Krems ein guter Boden ist. Sepp Toll Stadion, wenn der Zug vorbeifährt und wenn richtig gute Stimmung ist, der Platz ist mitten in der Stadt drinnen. Wie schaut's denn da aus? Gibt's einen 3-Jahres-Plan, 5-Jahres-Plan? Was hat man vor in Krems? Dass es sportlich in die richtige Richtung geht, das zeigst du mit deiner Mannschaft.
Ja, wir haben sehr engagierte Funktionäre, allen voran mit Georg Sierschneider, der ja schon lange beim Verein ist und der da wirklich seinem Traum, sage ich jetzt einmal, ein bisschen lebt. Den KSC wieder zurück in die Bundesliga zu führen. Ja. Wie gesagt, wir sind sportlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg, rundherum im Umfeld und so weiter. Da, Andi weiß es selber, da ist es oft noch Aufholbedarf da. Da wird oft sehr viel nur auf das sportliche Wert gelegt, wobei ich aber glaube, dass ganz, ganz wichtig ist für den sportlichen Erfolg, dass das rundherum mitwächst, was Infrastruktur betrifft, was aber auch die Organisation rund um die Mannschaft und rund um den Verein betrifft. Und da haben wir schon noch Aufholbedarf. Das wissen die Verantwortlichen auch, aber sie sind sehr bemüht. Es gibt jetzt so eine Agenda 2030, wo sie sukzessive nicht nur wirtschaftlich, sondern auch was rundherum betrifft, dahin wollen. Das haben sie jetzt vorgestellt im Zuge eines Sponsorenfrühstücks. Also es bewegt sich was in Krems. Die Wachau ist jetzt nicht nur im Frühjahr in der Blüte, sondern versucht auch jetzt da die nächsten Schritte zu gehen, und werden wir sehen, wie weit wir da kommen. Ja.
Man merkt ja auch, wenn Spitzenspiele sind, wenn man vorne dabei ist, es kommen die Leute, also die Zuschauer sind dann auch hungrig. Das war schon, wenn man oben anklopft und wenn man Spitzenspiele hat, dann gibt es auch entsprechende Zuschauerzahlen. Ist ja bei dir auch gewesen, wenn man gemerkt hat, wird aufgeschieden bis von der zweiten Liga in die erste Liga, Spitzenspiele, dann ist die alte Aue auch gut besucht. Und Stockerau ist, so wie Krems, auch ein guter Fußballboden. Also wo es im Umfeld junge Buben gibt, wo es junge Mannschaften gibt, wo es halt engagierte Funktionäre braucht, die das in die Hand nehmen und das in die richtigen
Kette legen. Ich glaube, dass wir also von der Vereinsstruktur her ähnlich geortet sind, Krems und Stockerau. Aber der Fall ist so ganz richtig. Nicht? Also es ist nicht nur wichtig, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt. Das wollen wir natürlich und da arbeiten wir ja auch dafür. Aber im Zuge dessen muss sich auch der Verein weiterentwickeln. Und das heißt jetzt, was Infrastruktur betrifft, da geht es um alle Kleinigkeiten, ob das Utensilien sind, ob das der Platz ist, ob das das ganze Umfeld, die Kantinen, alles was
auch dazu am gehört. Therapeuten, ne? Co-Trainer.
Und das ist dann schon noch einmal ein großer Schritt, den die Vereine dann gehen müssen. Ja. Und das ist natürlich oftmals mit Kosten verbunden, aber auch mit vielen, vielen Helfern, die ehrenamtlich arbeiten und sich ehrenamtlich immer wiederum hinstellen. Ich meine, das haben wir in Stockerau schon auch teilweise. Aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir da noch mehr hätten. Das wird in Krems ein ähnliches Umfeld sein. Die Leute sind engagiert und die Leute sind auch hungrig, und du siehst das auch in die Spitzenspiele, dann kommen auch die Leute nicht. Also wie du sagst, nicht? Vorige Saison haben wir ja dieses Aufstiegsspiel gehabt gegen die Admira Juniors. Da waren auf einmal 1600, 1700 Zuschauer in der alten Aue, nicht? Jetzt haben wir gehabt den Tabellenführer, weil auch 500 oder 600 Zuschauer da, dann lockt man die Leute schon vom Hinternofen Vierer, dann kommen sie schon wieder rum. Aber es ist natürlich, wir würden uns das viel mehr wünschen, ganz klar. Aber es ist noch ein weiter Weg, bis wir dort sind, wo wir hinwollen.
Du warst beim Sponsorenfrühstück dabei, hast du das auch angehört, hast dir den Fragen gestellt. Was ist so das Wichtigste, was du uns aus dem Termin sagen kannst, was Krems vorhat?
Ja, es geht einfach um in der Wirtschaftlichkeit die ganzen Kräfte zu bündeln, viele mit ins Boot reinzuholen, ihnen einmal näher zu bringen, was man vorhaben kann, wie es ausschauen kann. Da braucht man natürlich finanzielle Unterstützung, aber auch so wie der Andi das jetzt so völlig richtig gesagt hat, auch um die Parallelen, ich kenne das jetzt wirklich auch von uns, dass man auch ein bisschen alte Strukturen tut und dort einmal aufbricht, ja, um einfach ja, neue Luft zu kriegen und das ganze Innenleben neu ein bisschen zu gestalten, neu aufzumachen, neu zu dekorieren. Und das waren Themen, und das ist sehr, sehr gut angekommen. Ja. Und der Georg hat auch gesagt, er hat ein super Feedback gekriegt, hat das ein oder andere abschließen können, was uns dann natürlich auch hilft, die nächsten Schritte auch zu machen. Ja.
Ein nächster Schritt wird dann sicher sein, einmal sich an die Lizenzierung für die zweite Liga dran zu trauen, damit man auch weiß, wie geht der Prozess. Also heißt ja nicht, wenn ich mir um die Lizenzierung ansuche, dass ich sofort aufhören muss, sondern einmal weiß, was braucht man da alles, was verlangt die Bundesliga, wo muss ich mich noch besser aufstellen oder was ist ein Must-Have und so. Also da wird es jetzt Step by Step Richtung Projekt 2030 gehen.
Ganz genau, es war schon letztes Jahr der Fall, dass sie es einmal eingereicht gehabt haben, da haben sie schon mal gesehen, was braucht man nicht. Sind sie auch drauf gekommen, dass schon noch einiges zum Tun ist, einige Hausaufgaben zum Erledigen ist. Ja. Und ja, wie gesagt, da sind sie jetzt, an dem sind sie dran. Und ich gehe davon aus, ja, dass wir das gut bündeln können, dass da eine Weiterentwicklung stattfindet und dass wir vielleicht nächstes Jahr, dann wenn dieselbe sportliche Situation da ist, vielleicht dann auch den Schritt gehen kann und dass es auch nachhaltig ist.
Richtung Sportzentrum, Stadion und so, da weiß man, wo ein Stadion steht, und wenn man in die Wachau davor hat, sieht man das links davon, Richtung Donau einiges passiert ist, was Plätze betrifft, auf der Tiefgarage oben und. Also der eine oder andere neue Fußballplatz, Kunstrasenplatz ist dazugekommen. Bist du zufrieden, wie man aufgestellt ist? Geht natürlich immer besser.
Ja, grundsätzlich ist es schon auch herausfordernd, das muss man schon sagen. Wir haben einen ganz kleinen Kunstrasenplatz, wo wir aber auch nicht wir das bestimmen dürfen, wenn wir raufgehen. Nur Beispiel jetzt, spielen wir Freitag VVC-Platz, Kunstrasen. Ich möchte gerne zwei Einheiten auf den kleinen Kunstrasen machen. Ist vermietet, geht jetzt im Moment nicht. Das sind so kleine Dinge, ja, die man bespricht, wo man sagt, da muss man sich auch entwickeln, dass das kein Problem sein darf. Ja. Aber sonst sind es wirklich bemüht, auch die Stadt, dass man da die Infrastruktur verbessert, die Trainingsbedingungen sind in Ordnung, ja, was den Rasenplatz betrifft. Ja. Stadion ist halt ehrwürdig. Ich vergleiche es immer ein bisschen früher, der Feldplatz mit dem Tunnel in Steyr, der Tunnel, den haben wir auch noch. Also das hat einen Flair, da gehst du durch und denkst, okay, wer ist schon alle da durchgegangen. Ne? Und ich weiß nicht, ich glaube, der Andi, wie der früher auch dort gespielt haben.
Mario Kempis.
Ja, genau, ja. Nein, absolut. Da sind richtige Größen schon gegangen und das, den Flair hat es noch. Ja. Und das ist das, was mir auch richtig gefällt. Ich bin ein bisschen ein Nostalgiker. Kann man sagen.
Aus der Argentinien-Weltmeister Land und so, weil ich habe dort einmal Mario Kempes gegen Pippo Gorosito gesehen, also nicht das schlechteste Duell zweier argentinischer Top-Fußballer, also so gesehen, dass, ja, dann gebe ich dir recht, das Stadion, Sepp, toll, Stadion hat Flair und das ist richtig toll. Was ich zuerst angesprochen habe, ihr habt beide Torjäger drinnen, profitiert, die liefern, das fehlt ein bisschen bei der Nationalmannschaft und das ist das Thema des Tages ein bisschen, es zwickt uns ein bisschen, wir sind alle, es waren geschockt, wie man so ratzfatz aus Deutschland heimgefahren sein nach einer großartigen Vorrunde. Ja, niemand hat gerechnet, nachdem wir 6-1 gegen die Türken gewonnen haben, dass wir dort verlieren. Dann das Slowenien-Spiel im Happelstadion, wo ich heute noch den Rangnick in die Ohren habe. Na ja, wir waren eh viel besser und ja, war es nicht besser, können wir gar nicht spielen. Ist halt blöderweise 1-1 ausgegangen. Wieder ein Entscheidungsspiel gegen Slowenien verloren, nicht in die A-Gruppe kommen, jetzt übers Playoff, ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil besser wie Freundschaftsspiel sind wir, aber in der B-Gruppe haben wieder ein Finale nicht gewonnen. Die stört, dass wir die entscheidenden Partien verlieren. Was ist da los?
Erstens einmal glaube ich, dass wir wirklich extrem gut aufgeschützt hat, auch in der Breite beim Nationalteam. Also da, wir dürfen sie jetzt nicht auf das einlassen, dass man sich da auf diese Verletzten ausreden, sondern in Wahrheit haben wir trotzdem eine sehr, sehr gute Mannschaft gestellt, in beiden Partien jetzt gegen Serbien. Wir haben es halt zu Hause verabsäumt, die nötigen Tore zu machen. Das ist Fakt, da brauchen wir nicht drüber reden. Das, was halt schon langsam aufkommt, das ist ja so, ist, dass wir, wenn es wirklich um was geht, also diese Entscheidungsspiele, Finalspiele, wo es dann wirklich ums Große geht, da sind wir nicht da, da können wir nicht gewinnen. Das war bei der Europameisterschaft so, also gegen die Türken, dann war das gegen die Slowenen so und jetzt gegen die Serben wiederum. Nicht? Also da müssen wir dann schon, und da lasse ich das halt nicht gelten, dass man sich hinstellt und dann sagt, naja, wir haben aber eh super gespielt, aber gewonnen haben wir einen Blumentopf. Nicht? Also, und am Ende des Tages geht es auch um Erfolge. Mhm. Und die sind halt in diese drei Partien, wo es immer um was gegangen ist und Entscheidungspartien sind, haben wir nicht ausschreiben können. Und das, da muss man halt schon dann auch drüber nachdenken und ein bisschen was hinterfragen.
Die Entwicklung ist ja eine gute gewesen, wie der Ralf Rangnick gekommen ist, weil es war eigentlich davor keine gute Stimmung rund um die Nationalmannschaft. Es waren 6.000, 7.000, 8.000 Fans nur mehr am Schluss im Happelstadion. Auf einmal war eine riesen Euphorie da und es ist gelaufen. Man hat diese gute Vorrunde in Deutschland gehabt mit den Holland-Polen-Frankreich-Spielen. Und ja, jetzt sind wir am Punkt, wo ich Andi recht gebe, ist gut aufgestellt. Wir haben eine super Mannschaft, man kann jeden ersetzen. Es ist toll, dieser Mannschaft zu zuschauen. Sie spielen begeistert, sie sind dominant, aber sie machen die Tore nicht. Bringt einen Trainer zum Verzweifeln ein bisschen, oder?
Absolut, ich glaube, das Spielstil ist sehr attraktiv und der ist auch richtig gut und der ist gut implementiert. Und die Spieler setzen das Ganze auch richtig super um. Ja, aber ich glaube, wichtig ist, wenn man da ein bisschen das Kind beim Namen nennen darf, ist, also eine alte Fußballweisheit, am Ende vom Tag entscheiden sich Spieler in die zwei Strafräume und ich glaube, dass das da in beide Richtungen, dass man da ja einfach in Europa gut sind, aber nicht bei den Top-Spielern oder bei den Top-Mannschaften dabei. Das heißt, nichts anderes als wir haben ein super Zentrum in der Abwehr, wir haben ein super Mittelfeldzentrum aus meiner Sicht. Ja. Und wir haben gute Tormänner, wir haben gute Stürmer, also richtige Neiner, aber wir haben keine Europaklasse. Hinten und vorne nicht. Und das ist für mich schon, wenn man es genauer dann anschaut, in diese Spiele ganz genau der Schlüsselpunkt, wenn man da hinten einfach einmal den einen oder anderen Ball vielleicht hält, den ein anderer nicht hält. Und das haben einfach andere Nationen. Mhm. Und genau ist so vorne. Und ich glaube, dass das ein bisschen so der Schlüsselpunkt ist, wenn man da ein bisschen genauer drauf schaut. Ja.
Gut, mir ist das
Die Kirche.
Wir müssen schon einmal Klartext reden. Nicht? Also Klartext heißt für mich, der Kuhlmann hinten ist da, dass er die Ballen fängt.
Ja, beim Heimspiel hat er mal ganz halten gehabt.
Nein, es ist nicht schlecht, wenn einer ein bisschen kicken kann. Aber mittlerweile tut sich das ja ein bisschen so, da glaubst du fast schon, die Goaler sind wie Zehner. Mhm. Also die Supertechniker und Spielmacher. Das ist nicht der Fall. Und jetzt manchmal wirkt es auch da hinten schon so, dass die ein bisschen überheblich sind in verschiedenen Situationen. Nochmal, dieses Tor, was wir jetzt da gekriegt haben gegen die Serben, ist unglücklich passiert. Der Ball springt auf, der springt über. Aber das rührt von einer klein wenig Überheblichkeit. Weißt? Und das sieht man schon des Öfteren, wenn heute die Goal-Leute hinten einen Aufreiber machen und wollen einen Hagel machen, wie viele Fehler da passieren, das sieht man Woche für Woche in die ganzen Ligen, wenn man sich das anschaut.
Dann kommen Slapstick-Tore aus.
Da wachsen die Bahn bei den Goals schon langsam in den Himmel. Die sollten sich wieder vielleicht darauf konzentrieren, dass eben solche Fehler nicht passieren. Und dann kann man vielleicht einmal so einen Ball auch gleich wegschlagen. Mhm. Den muss man sich nicht vorher stoppen, sondern den schlägt man halt einmal weg. Wenn ich Druck kriege vom gegnerischen Stürmer, dann muss ich halt vielleicht einmal einen Ball auch schlagen und schieße einen Vierer in die Mitte rein, meinetwegen, oder auf die Seiten, was noch ungefährlicher ist. Und man kann sich nicht sortieren, stellt sich nicht auf. Die Wahrheit ist, dass wir aufgrund dieses Fehlers die Partie verloren haben. Das ist Fakt. Nicht? Und dass wir dann vorhin unsere Chancen halt links lassen, da bin ich beim Fadi. Wir haben richtig gute Stürmer, aber im Moment halt haben wir keinen drinnen, wo du eine Torgarantie hast. Der fehlt uns im Moment. Wir spielen bis zum 16er einen sehr attraktiven Fußball mit dem hohen Pressing. Wir haben hohe Ballgewinne. Bis zum 16er alles gut. Aber im 16er drinnen, dann sind wir halt doch teilweise dann ungefährlich.
Beim Hinspiel war es klar, da ist ein Schuss auf unser Tor gekommen und der hat mörderisch eingeschlagen, war ein 1000-Gulden-Schuss oder ein Sonntagstor oder wunderschön gemacht jedenfalls. Da hat er nichts halten können, der Schlager. Vorne hätten wir die Chancen gehabt in der ersten Halbzeit. Da war der ein oder andere Kopfball, da war der Nautovic, haben wir drüber gejagt. Einen geilen Außenriss, der ein Linz Kreuzer gehört hätte passt zu den anderen zwei Tore, schöne Tore. Beim Rückspiel, ja, bin ich auch bei dir. Und dort hat dann auch ein Baumgartner Christoph Feld, der richtig gut ist, der zuletzt im Nationalteam eigentlich der große Torgarant war.
Natürlich fällt der, aber wir brauchen sie ja jetzt nicht auf das ausreden, weil wir haben trotzdem noch mit Gregoritsch und mit Anatovic, wir haben Stürmer, trotz allem noch immer, die in der Lage sind, Tore zu machen. Der Romano Schmid hat eine super Chance gehabt. Nicht? Natürlich kann man jetzt ihn kritisieren und sagen, ja, den muss er machen. Ja. Der wollte ihm sicher reinhauen. Ich kenne keinen Stürmer, der den Ball nicht reinhauen will. Der Tormann hat super reagiert, Ende der Durchsage. Am Ende in die zwei Partien waren wir schlechter wie die. Aus.
Du hast es gut am Boden gebracht. Hinten und vorn sind wir eben nicht so Weltklasse, wie wir im Abwehrzentrum und im Mittelfeldzentrum und überhaupt in den zwei Mannschaftsteilen sind. Ganz vorn aus der Lösung, hättest du irgendeinen Vize reingekaut, den der Andi immer wieder mal fordert und sagt, der hätte es verdient, dass er ins Nationalteam kommt?
Nein, das, was ich ja vorher gemeint habe, ist das, dass wir einfach im Zentrum durch, von hinten bis halt ganz vorne, sind wir wirklich super besetzt. Ja. Aber ganz vorne, wo es um das geht, wenn der Ball in die Box kommt, dass einer da ist, den man vielleicht sonst nicht so oft im Spiel sieht. Ja. Aber dann, wenn es darauf ankommt, haut er einfach die Kugel rein. Ja.
Steht richtig.
Genau so ist es. Und das haben wir nicht.
Vom Polster.
Zum Beispiel, ja. Da haben wir vom Polster, wir haben eine Zeit lang einen Marc Janko gehabt, der genau dann dort war, den hast du nicht immer im Spiel gesehen. Mhm. Aber er war dann da, wenn der Ball in die Box gekommen ist. Und genauso ist es aber auch hinten, ja. Wie gesagt, ich gehe sogar noch um eins weiter. Bei dem Tor, was wir gekriegt haben, das war Schmidt, also eigentlich entscheidend, spielentscheidend. Ich muss vielleicht den Ball gar nicht auf dem Seilball schon spielen, ja. Mhm. Weil der hat schon einen im Rücken gehabt, wo schon eine Schwierigkeit da war. So, genau so ist es, ja. Die Tormänner sind da dafür, dass die Kugeln halten und als andere ist ein Plus. Und ich glaube, dass da genau der Punkt ist, den man auch kritisieren kann und kritisieren muss. Selbst, so ehrlich muss man auch sein, wir haben im Moment keine Europaklasse Nummer 9, von dem wir sprechen, die haben wir nicht. Und ich glaube, dass das dann der mitentscheidende Punkt ist, warum es halt dann vielleicht in solchen Spielen nicht ganz so funktioniert. Ja.
Gut, jetzt ist kein Beinbruch. Natürlich werden wir gerne aufsteigen in die A-Gruppe. Dann hörst du natürlich die großen Nationen, Frankreich, Deutschland, Spanien, England, die dann eventuell nächstes Jahr kommen für die Nations League. Jetzt bleiben wir in der Kategorie, wo wir waren. Wichtig wird jetzt aber sein, die nächsten 8 Länderspiele des Jahres, weil da geht es jetzt um die WM-Quali. Die anderen haben schon gespielt, Bosnien steht auf einmal da mit 6 Punkten. Wir haben ja geglaubt, Rumänien ist die Mannschaft, die es zu schlagen gibt. Bosnien hat 6 Punkte, hat in Rumänien gewonnen. Ist das wurscht oder ist das jetzt schon ein Blick auf den Tabellenposten in 6 Punkte? Müssen wir jetzt gegen Rumänien schon gewinnen im ersten Spiel?
Ne, wurscht ist es nicht. Ganz und gar nicht. Du bist quasi von der ersten Partie eigentlich schon unter Druck. Mhm. Du musst jetzt das einmal aufholen. Nicht? Und das, wenn du dir die Tabellen anschaust, dann ist natürlich ganz klar, okay, wir dürfen sich keinen Punkteverlust leisten. Also ein Unentschieden ist schon wie eine Niederlage. In der Situation, wo wir jetzt sind, nicht? Und dass wir jetzt nicht mit dem großen Selbstvertrauen in diese nächsten Partien gehen, die zwar noch weit weg sind, aber das ist auch klar, nicht? Also das ist schon was zum Bearbeiten. Was waren die Fehler bei Serbien? Warum kommen nicht? Also nicht, wir kommen bis zum 20er, 16er, meinetwegen spielen wir alles gut, aber drinnen dann im Strafraum, dort, wo es wirklich entscheidend ist, da sind wir einfach nicht da. Und da müssen wir halt schon daran arbeiten. Nicht? Und das wird sich, wird man schauen, wie er dann darauf reagiert. Also ich hab ein paar Sachen nicht verstanden. Nicht? Also die rechte Seite hat eigentlich gut funktioniert. Das Projekt mit Wimmer da rechts hinten, der immer wieder Tempo gemacht hat und Druck gemacht hat über die rechte Seite, das hat mir richtig gut gefallen. Warum er dann in der Halbzeit umdreht und den auf die linke Seite umstellt, ist halt dann auch einmal zum Hinterfragen, eine Sache, die funktioniert, warum in der Idee. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auch nämlich der Romano Schmid war auf der linken Seite auch richtig gut im Spiel drinnen. Und in der zweiten Halbzeit, wie er dann auf der rechten Seite war, war er eigentlich niemand mehr da. Also da sind so, das sind ein paar so Sachen, wo ich halt nicht mitkomme, wo ich mir dann denke, warum hat er das geändert? Das hat funktioniert und jetzt und in der zweiten Halbzeit hat es halt dann nicht mehr funktioniert.
Ja, aber Blick auf die Tabelle ist wichtig und mit Rumänien hast du gleich am Anfang etwas, wo du jetzt nicht mehr verlieren darfst. Die haben Bosnien mit dem Dzeko an, wo wir angesprochen haben, der wäre diese Weltklasse, auch wenn er jetzt in die Jahre gekommen ist. Aber die WM-Quali müssen wir schaffen. Also das ist ein Must. Und es ist wahrscheinlich das Einzige, was jetzt positiv ist, ein bisschen die Erwartung gedämpft worden. Weil jetzt haben ja die Bäume in Österreich schon wieder in den Himmel gewachsen. Und wie wir die Vorrunde in Deutschland gespielt haben, natürlich war die Türkei dann ein Watschen. Aber haben wir gesagt, ja, das war Pech oder irgendwo. Dann jetzt schon langsam sagen die Leute, hallo, was ist da los und warum? Sind wir doch nicht so gut? Also die Erwartungshaltung muss wieder ein bisschen leichter.
Ja, und die Erwartungshaltung ist deswegen auch zu Recht hoch, wenn wir eine richtig gute Mannschaft haben, weil die Leistungen gestimmt haben, weil die Ergebnisse auch in vielen Dingen gepasst haben. So ehrlich muss man auch sein. Und die Qualität, die wir im Nationalteam haben, ja, ist schon sehr hoch. Ja. Ja, wie gesagt, also ich mache mir jetzt auch...
Hast du Sorgen oder machst du
keine Sorgen? Nein, überhaupt nicht. Mache mir keine Sorgen. Ich glaube auch, dass die richtigen Rückschlüsse gezogen werden. Ja, vielleicht kann das auch wieder so ein bisschen ein Drive sein in einer jetzt ein bisschen schwierigeren Ausgangslage. Einfach dann am Punkt da zu sein. Und sie haben in jedem Match die Möglichkeit, dass es verbessern und auch beweisen. Und ich gehe davon aus, mit der Erfahrung, die sie haben, dass das auch passieren wird.
Ist aber jetzt Bosnien unser großer Gegner oder brauchen wir gar nicht so auf die anderen schauen, sondern müssen unseren Weg
bauen? Ja, ich glaube, wenn man vom Gegner spricht, kann man vielleicht also so umdrehen, dass wir unser Gegner sind, weil wenn wir das am Platz kriegen, ja, und wenn wir an diese kleinen Schrauben drehen, dann haben wir eine richtig gute Mannschaft und dann werden wir die Punkte einfahren und dann werden wir sie qualifizieren. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
Mhm. Zypern, Rumänien, Bosnien, jetzt sage ich nicht San Marino, aber hat sich das ein bisschen dreht für dich, was die Spielstärke in dieser Gruppe betrifft?
Ich finde, wenn man sich das Gesamtbild anschaut und wie wir Fußball spielen und was unser System ist und was wir probieren, dann ist das richtig gut. Alles, was bis am 16er geht. Wenn du siehst, was wir für Qualität haben in der Ballsicherung, im Passspiel, wie wir auskommen mit ein, zwei Kontakte, also extrem kurze Kontaktzeiten, wie wir die Ballen in der Mannschaft zirkulieren lassen, das schaut alles richtig gut aus. Oder wenn wir ins Gegenpressen gingen, wie viel Ballgewinne wir dann schon hohe Ballgewinne haben, aber die Match werden halt leider Gottes nicht dort entschieden, sondern im Strafraum. Und wenn du dann vorhin keinen Knipser drinnen hast, der da diese Chancen auch reinhaut, dann wird's zach. Es ist leider gut, dass er so, da werden wir nicht vorbeikommen. Das heißt jetzt klarerweise, mit Arnautović haben wir natürlich einen Spieler drinnen, der extrem hohe Qualität hat, aber halt bei Inter im Moment zu wenig Spielzeit kommt. Und das sieht man aber auch. Nicht? Also alles, was so um den 16er ist, er deckt die Ballen super an. Auch das Tor von Gregoritsch, wie er das vorbereitet hat, Alaba weiter Pass, der lässt ihn zurückbrüllen. Der Gregerl trifft den Ball richtig gut. Das schaut alles wirklich sehr stimmig aus, aber wenn wir dann reinkommen und wir kommen in viele Situationen, wo wir im 16er sind, da ist dann halt dieser, ob das jetzt, wir können jetzt sagen, Johann K., Toni Polster, diese Marc Janko, diese Torjägerknipser, die da dann halt einmal einen Ball aus einem Meter drüber stessen, auch mit einem Spitz, wenn es sein muss, die Filmer.
Ich sage Toni Walder noch dazu, nachdem er jetzt Österreicher ist und der in der österreichischen Liga die Tabelle anführt, Torschützenliste nicht zu Unrecht, weil er auch wirklich so ein Knipser ist.
Nicht, also das ist zum Beispiel sowas, nicht, wo man halt auch drüber nachdenken muss. Nicht? Und ich komme dann halt nicht.
Nein, du hast das gesagt mit Manautovic, der bei Inter nicht spielt oder so viel spielt. Beim Gregoritsch ist er super, hat er super Tor gemacht. Aber den Lauf hat er auch nicht mehr wie früher, weil er halt bei Freiburg auch nicht Stammspieler und jetzt eher der Joker ist. Auch Baumgartner hat eine schwierige Zeit bei Leipzig. Also die Spieler, die wir früher gehabt haben, die Runde für Runde gefordert waren, sind in Deutschland so, das ist ein bisschen Stammplatzgarantie, haben sie nicht mehr. Das macht viel aus.
Ja, absolut. Die Spielpraxis ist einfach wichtig, in Rhythmus zu haben, dabei zu sein und auch vom Selbstbewusstsein. Ja. Es macht was anderes aus, wenn der Marko Nautovic bei Inter regelmäßig dabei ist, trifft und nicht nur als Edeljoker kommt. Ja. Und das ist einfach vom Timing her und auch vom Selbstbewusstsein her ganz eine entscheidende Sache.
Du kannst das nicht trainieren. Ja. Du kannst es nicht trainieren. Du kannst noch so fleißiger Trainierer sein und davon bin ich überzeugt. Der Nautovic wird beim Training jetzt reißen, weil der will ja bei Inter genauso spielen und performen. Der Gregerl wird das genau selber im Kopf haben, nicht? Auch der Baumgartner, alle. Aber am Ende des Tages kannst du es im Training nicht simulieren. Du kannst die normalen Abläufe und die Automatismen immer wiederum machen. Aber am Ende diese Drucksituation, die du dann beim Match hast, im 16er zu einem Abschluss zu kommen, hunderte Daten, wir brauchen sie nur unsere Datenperlen, was wir da immer kriegen, anschauen. Du hast im 16er einen Kontakt. Du musst mit einem Kontakt fertig sein als Stürmer. Da musst du direkt aufs Tor schießen. Ab und zu hast du ein bisschen einen Klick und ein bisschen eine Zeit, dass du dann einmal herrichten kannst, kurz. Ansonsten steht da der Verteidiger schon wieder in die Schuhe drinnen. Also das heißt, du musst extrem handlungsschnell sein, da vorne in der Spitze. Und das kannst du beim Training schwer trainieren.
Oder der Balbo ist handlungsschnell, wie wir es gesehen haben bei Deutschland gegen Italien. Ja, das ist für einen so ein Tor,
glaube ich, uns auch nicht. Also die italienische Stoppe haben sie ein Schlafpulver.
Das ist ja unvorstellbar.
Ja, Donnarumma redet mit denen, aber das ist unglaublich.
Da siehst du, was auf diesem Niveau immer alles passiert kann. Wenn das uns passiert, das in Krems passiert oder mir in Stockerau, frage ich meine ganze Abwehr, wo da Gegengrenze sind. Nicht? Aber das höchstes Niveau, also top, eigentlich Weltklasse. Und dann passieren solche Sachen, das ist unglaublich.
Ja, so ist der Fußball. Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am 142. Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit dem Krems-Trainer Jochen Fallmann. Jochen, du bist Trainer schon relativ lang. Hast du da trainiert, wo du am öftersten daheim warst, nämlich St. Pölten? Bist du eigentlich geboren in St. Pölten oder irgendwo im Umfeld von St. Pölten?
Nein, ich bin auch in St. Pölten geboren, ja.
Bist du ein gebürtiger St. Pöltener, nicht nur, weil das Krankenhaus dort ist, sondern oder auch dort richtiger St. Pöltener?
Genau, richtig, ja.
Und beobachtest du den SKN und war natürlich der Verein, den du auch im Nachwuchs viel trainiert hast, dann bis ganz auf trainiert hast. Die haben jetzt ein Spitzenspiel Austria, Admira, Wacker gegen SKN St. Pölten, Freitag 20.30 Uhr. Wie sehr verfolgst du St. Pölten und wie siehst du jetzt, was da auf einmal passiert ist, nachdem wieder ein Trainerwechsel, wieder mal ein Neustart begonnen hat?
Ja, logischerweise, weil ich von dort komme und lange Vergangenheit dort habe, interessiert man sich natürlich dafür. Ja. Verfolgt das natürlich ganz genau mit, schon seit einigen Jahren. Ich persönlich finde die Zugänge, die sie gewählt haben, jetzt mit einem Investor und so weiter und so fort, aus St. Pölten sehr kritisch, ja, aber das ist einer Weg. Sie haben sich jetzt eingeschlagen mit einem eigenen Trainer, der das jetzt auch ganz gut macht, das muss man ganz ehrlich sagen, die Erfolge, die Ergebnisse stimmen, ja. Und jetzt haben sie ein Spitzenspiel bei der Admira und ich denke, das wird ja für die zweite Liga einmal auch für die Admira nochmal ein richtiger Gradmesser werden, weil sie einfach auch gegen das Team der Stunde, sage ich jetzt einmal, ein bisschen spielen, wenn man sich die letzten Spiele anschaut und wieder eine interessante Partie werden. Ja.
St. Pölten wünscht sich auch, dass ihr wieder aufkommt, weil St. Pölten gegen Krems, das sind einmal sehr spezielle Davis, also da gibt's eine gute Rivalität und bringt natürlich auch Leute zurück am Platz. Ich bin bei dir, was den eingeschlagenen Weg betrifft, aber man hat natürlich, St. Pölten hat alle Wege schon probiert und nachdem das eine oder andere nicht geklappt hat, versucht man es jetzt halt mit australischen Investor und mit so einem Trainer. Hauptsache, es tut sich wieder was in St. Pölten, der Fußball bleibt dort im Profibereich spielen und dass die NV-Arena dementsprechend bespielt wird. Das glaube ich.
Ja, ich sage, wenn du sagst, es tut sich was, ist es ein bisschen in die gegengesetzte Richtung, ja, weil vom Zuschauerinteresse und so weiter und so fort tut sich gar nichts. Ich merke das auch, wenn du jetzt einkaufen gehst, ja. Es ist leider in diese Richtung gegangen, dass sie in St. Pölten nur mehr wenige für das wirklich interessieren, weil halt einfach der Weg, der gegangen wird, von vielen nicht honoriert wird. Ja, es ist auf der einen Seite, haben sie die Verantwortlichen, haben das aus Notwendigkeit gesehen, ist nichts anders. Ich denke, es wäre auch ein anderer Weg gegangen für das, warum der SKN eigentlich damals noch im VSE und so weiter gegründet worden ist und ist sich das kritisch, aber wie gesagt, die Verantwortlichen gehen den Weg vor und ist nichts halt anders.
Du hast eine Dress mitgebracht und zwar ist das eine sehr spezielle Dress, die muss ich mir jetzt mal richtig anschauen. Hypo Niederösterreich, Schallmeier, was hat es mit der Dress auf sich?
Ja, wie ich gehört habe, ich darf heute zum Andi am Stammtisch kommen. Wir haben ja ein gemeinsames Jahr gehabt in der Bundesliga. In Andi sein letztes Jahr als Profi, mein erstes. So weit sind wir auseinander, aber habe ich heute nur von daheim extra ausgraben, um das den Zuschauern zu zeigen, dass wir da gemeinsam für die Admira ja aufgerannt sind und ja, hat ja schon ein bisschen Kultstatus an die Dress und war ein herausforderndes, spannendes, aber irgendwo schönes Jahr.
Max-Bundesliga. Nein, das hätte ich gar nicht geglaubt, dass ihr zwar einmal miteinander euch am Fußballfeld getroffen habt als Spieler, weil das war wirklich dein allerletztes Jahr. Bei der Admira in der Südstadt hast du.
Profimäßig habe ich dann nach dem Jahr habe ich aufgehört. Ja. Aber der Falli war einer von den Jungen, die damals da bei der Admira aufgeschlagen haben. Suchert Harry, Hieblinger Mario. Also da waren schon ein paar ganz gute Fußballer dabei, junge Talente, die damals halt in die Kampfmannschaft reingeschnuppert haben. Der Eigner genau. Lange noch, der Pekko war es auch, am Anfang war auch noch der Jack Manfred dabei.
Ja. Fixig da, der Knaller noch immer.
Nein.
Schulheim.
Ja, der Heischul. Andruschka Ivan war.
Andruschka Ivan, eigentlich war der Andruschka bei Nummer 1 und der Heischul war.
Wir reden da von Ende der 90er Jahre, also gut knapp 20 Jahre zurück, 1997, auch in der Zeit hast du dann aufgehört. Und
ja, aber war eine schöne Zeit trotzdem. Am Anfang, wie ich gekommen bin, war ich noch der Kinderst. Wolfgang Trainer, der war dann aber ziemlich schnell wieder weg. Und dann haben wir den Milan Miklovic als Trainer. Das war dann ein bisschen zacher und deswegen habe ich nach dem Jahr gesagt, ich beende meine Karriere.
Ich kenne ihn noch aus Leoben, Milan Miklovic.
Ja, ich meine, mehr.
Slowenischer Freund.
Wir verstehen uns ja jetzt eigentlich sehr gut und wenn wir sie sehen, dann unterhalten wir sie und können auch ein bisschen schmäfeln drüber und auch ein bisschen lachen über die Sachen, was du damals so
war. Aber in der Endphase deiner Karriere hast du nicht mehr gebraucht.
Naja, das war dann, ich hätte einen Herzinfarkt gekriegt. Okay. Und ich wollte mit 34 wollte ich keinen Herzinfarkt kriegen und deswegen habe ich gesagt, ich muss aufhören.
2021 bei der Austria, habt ihr euch wieder getroffen auf Trainerebene oder warst du da gerade woanders?
Wie der Falli bei uns war ich nicht. Okay, da war der mit Stücks, ne?
Genau. Okay. Also auf Trainerebene habt ihr noch wenig Berührungspunkte gehabt in dem Sinne.
Ja, ich glaube, wir haben noch nicht einmal gegeneinander gespielt.
Ja. Nein, oh ja. Einmal in der Ostliga mit du mit den Young Violets, glaube ich, und ich mit der SKN Juniors.
Das kann sein, ja.
Ja. Wir sind da in dem Jahr aufgestiegen und da warst du, glaube ich. Das Ergebnis weiß ich nicht mehr.
Ja, mal schauen, du bist mit dem Krems SC in der dritten Liga unterwegs, der Andi mit Stockerau in der vierten Liga. Kommen wir in die zweite und die erste Liga, haben wir schon gesagt, jetzt Admira gegen St. Pölten am Freitag 20.30 Uhr, sicher ein Topspiel. Dann Sonntag 10.30 Uhr ein Spitzenspiel, Low-Lines-Live-Spiel Vienna gegen Horn. Und sonst müssen wir mal schauen, was die Rieder machen. Wie ist denn deine Meinung, Admira, Ried, wer wird denn am Ende des Tages da den Aufstieg machen in die Bundesliga?
Ja, ich muss einmal in Silberberger Dom ja ein Riesenkompliment machen, weil ja, man gewusst jetzt, dass er bei der Admira was macht, aber dass es so schnell funktioniert und so schnell greift. Mhm. Und mir gefällt das einfach sehr Art, wie er als Trainer ist. Ja, also Ich brauche nicht Kleider machen Leute oder 17 Präsentationen, wo 28 Lichtkegel aufgingen, ja, sondern der weiß ganz genau, wie er die Mannschaft abbocken muss, der weiß, was in der Kabine wichtig ist. Er hat eine super Ansprache und er hat überall Erfolg gehabt und da muss ich wirklich einmal sagen, da muss ich ihm gratulieren, weil das war nicht so einfach. Ja. Und in Ried weiß man ganz genau, sie haben jetzt schon über die letzten 2 Jahre kontinuierlich Arbeit gemacht, wird der Kopf an Kopf rennen, aber ich denke, dass die Admira das machen wird, weil sie einfach so ein bisschen straight ist und mit Tome und auch mit Fellner Gerhard hinterbei zwei erprobte, erfahrene Trainer hat, die wissen, in Situationen, wo es vielleicht einmal hakelig ist, was zum Sagen ist. Ja.
Aber geht es zwischen Admira und Ried, also Bregenz und Vienna, die jetzt 3, 4 sind, kommen dann
nicht
mehr ins
Rennen? Nein, glaube ich nicht, weil die zwar einfach zu konstant sind. Ja. Mhm. Die Vienna macht es auch, finde ich, richtig gut, ja, und auch Bregenz, aber die zwei werden sich das ausmachen.
Mhm. Siehst du ja ähnlich? Admira, Ried, die zwei werden sie es ausmachen und am Ende wird...
Nein. Admira.
Admira. Aus. Okay, gut. Gut, wir kommen jetzt ein bisschen in die Bundesliga. Da haben wir ja gehabt bis zum Schluss diesen Kampf am Strich, wo dann der LASK das bittere Ende gehabt hat und runtergehen muss, wo viele froh sind, dass der LASK unten ist, damit eine attraktive Mannschaft auch unten ist, die noch Zuschauer bringt, weil das ist das Schwierige, wenn man teilt oben und unten und oben hast du jetzt Top-Spiele, Ende nie, die 10 Spiele sind richtig, immer Schlager dabei, weil du denkst, die Rapid hat das schweres Programm, nein, da ist jede Runde jetzt schwer, weil es eben gegen die Top-Mannschaften geht und unten werden wir sehen, wie es dann im Abstieg ausschaut, weil da ist auch große Unruhe gewesen, gerade jetzt beim GRK. Ja. Dass da René Bombs gehen hat müssen, der Ferl Feldhofer da ist und die sich nochmal neu aufstellen. Alles ist enger zusammengerutscht durch die Punktehalbierung, war auch immer Thema. Wie stehst du zu der ganzen Geschichte? Teilen in Top 6, Flop 6, Punktehalbierung für Trainer, Funktionären sind nicht so lustig, für uns Fans und Medien top.
Ja, ich denke, das haben wir eh schon da oft diskutiert und auch thematisiert. Also für die Zuschauer, für die Spannung her und so weiter ist es natürlich super, weil es immer um was geht. Es sind enge Spiele, es kann jede Runde, kann sich was verschieben, also ist super. Aber für die Spieler oder für die Trainer, auch für die Funktionäre, wenn man nicht ganz genau weiß, vor allem im unteren Playoff, also in der Qualifikationsgruppe, was den Abstieg betrifft, ist es schon beinhart. Ja. Spannung ist gegeben, aber ja, es ist auch schwierig für jüngere Spieler, dass du das entwickelst. Du hast in früheren Formaten hast du den einen oder anderen Jungen dann reinbringen können, einfach ein bisschen leichter, ja, weil der Druck nicht so immens ist. Ja, aber ja, spannend ist es, aber sportlich ist es sehr herausfordernd.
Andi, es geht jetzt wieder in dieses Schema rein. Samstag spielen die 3 im unteren Playoff, Sonntag spielen die 3 im oberen Playoff. Es gibt Freitagsspiele, die herausragend und Spitzenspiele sein. Das Spitzenspiel ganz oben ist Thema ganz klar Rapid gegen Salzburg. Rapid Salzburg ist ein Klassiker inzwischen im österreichischen Fußball. Rapid gegen Salzburg, dem mal unter speziellen Vorzeichen, weil natürlich nach den Vorfällen in Hartberg, dass er da eins entschieden hat, der Block bleibt dicht, weniger Zuschauer, ich glaube 14.000 werden drin sein, Stimmung wird trotzdem gut sein und Rapid Salzburg ist Rapid Salzburg. Wie schaut da dein Tipp aus? Ich möchte sagen, du bist als Spitzenreiter gestürzt worden, bist nur mehr Zweiter im Tippspiel. Also bist natürlich im oberen Playoff bei dem Tippspiel weiter dabei als Zweitplatzierter. Möchtest zurückschlagen und schauen, was für interessante Tipps hast. Wie geht bei dir Rapid gegen Salzburg aus?
Ich glaube, dass das ein Unentschieden wird. Ich hoffe natürlich auf Tore, ich will keine 0-0, deswegen tippe ich das auch nicht. Ich wünsche mir ein 2-2, dass wir zumindest Tore sehen. Aber ich glaube, dass Rapid trotzdem daheim eigentlich zu favorisieren ist, auch wenn die Sektorsperre dazukommt und. Das ist vollkommen wurscht. Aber zu Hause sind sie trotzdem zu favorisieren und Salzburg für mich noch nicht so stabil ist, wie man das gewohnt ist von den Salzburgern. Und deswegen glaube ich, dass das eine Punkteteilung wird mit einem 2-2.
Vielleicht auch, weil der eine oder andere wieder in Mali bei Länderspielen oder wo auch immer, da war nicht wieder. Egal, schauen wir es uns an. Eine interessante Partie nehme ich auch noch heraus, das ist Blau-Weiß-Linz gegen die Austria, weil Blau-Weiß-Linz die Überraschung war, die sind die Mannschaft gewesen, die ins obere Playoff gekommen ist, der man es nicht zutraut hat, wo man gesagt hat, eine vor die Hartbergs und Blau-Weiß und so.
Absolut verdient.
Nur, die haben ja zu Hause die Austria auch geschlagen, die haben ja Salzburg, die haben ja richtig gute Heimspiele gehabt. Also, was traust du Blau-Weiß gegen die Austria zu?
Ich glaube, am Ende des Tages wird die Austria die Nasen um ein Tor fuhren haben. Ich habe da getippt 2-1 für die Austria, weil ich glaube, dass am Ende die Austria trotzdem leicht zu favorisieren ist. Ja. Aber Blau-Weiß-Linz hat sich auch des Öfteren in dieser Saison bewiesen hat, dass sie zu Hause fähig sind, diese Top-Mannschaften auch zu schlagen. Es wird eine knappe Partie, eine enge Partie, aber natürlich durch meine violette Vergangenheit muss ich die Austria ein bisschen favorisieren und ich glaube, dass die dort einen 20 gewinnen. Für mich ist es, weil du vorher halt wegen Top und Flop 6 geredet hast, dass der LASK halt jetzt da unten drinnen ist, widerspiegelt die ganze Saison. Also seitdem der Schoppe beim LASK ist, tut sie wieder ein bisschen was. Sie sind auf einem guten Weg, aber es ist sie halt am Ende nicht ausgegangen für die Top 6. Und Blau-Weiß-Linz hat sich das absolut verdient. Also die haben eine bis jetzt eine sehr, sehr gute Saison gespielt, finde ich gut. Und mit was mir auch besonders gefällt und was mir Spaß macht und wo ich mich freue, ist, dass der Ronit oder in der Torschützenliste ganz vorne ist. Ja. Da sieht man halt, dass nicht wichtig ist, wie alt man ist, sondern da geht es um die Qualität, die du vor dem Tor hast und das beweist er Woche für Woche.
Dann kommen wir zum Spiel des unteren Bluffs. Damit wird nämlich das Wochenende eröffnet. Das ist Alltag gegen den LASK. Da tippst du auch 1-2, so wie bei Blau-Weiß gegen Austria. Und das ist ein Spiel, das doch ein bisschen für Aufregung sorgt, weil der LASK da am Freitag am Abend spielt, während der WRC erst am Sonntag um 17 Uhr spielt. Und dann am Mittwoch ist das große Cup-Halbfinale. Da geht es um Einzug ins Finale. Und der LASK hat 48 Stunden mehr Vorbereitung. Wie sieht das ein Trainer? Fühlst du da auch ein bisschen vom Spielplan verschaukelt? Hätte man besser lösen können?
Natürlich hätte man da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl beweisen können, dass man die Thematik gar nicht so aufkommen lässt. Ja. Aber am Ende vom Tag kann man vielleicht dann auch sogar ein bisschen Energie draus ziehen und so wie in Didi Kübauer erkennen. Ja, wird er das nutzen?
Schwach in der Kabine.
Genau so ist es. Ja, also so würde es auch ich machen, dass ich sage, gegen alle Widerstände wehren wir sie da, meine Herren. Und da haben wir es aus dem Bogen, aber mal ein bisschen...
Braucht man keine Zeitungsartikel an die Pinnwand hauen, sondern dann erklärt man die Spielansetzung der Dinge. Aber wie geht man so um mit englischen Wochen? Weil da jetzt kommen ganz wichtige Spiele. Man tanzt auf beiden Hochzeiten noch, die Austria auch. Man hat den Cup, man hat die Meisterschaft. Jetzt ist eine entscheidende Phase. Für dich das Schönste, weil man braucht fast nicht mehr trainieren.
Jeden Fußballer muss das das Schönste sein, weil es gibt die Wahrheit, du spielst das Match, am nächsten Tag hast du Regeneration, dann hast, wieder aktivieren, dann machst du das Abschlusstraining und dann spielst du wieder. Schöner geht's nicht. Und vor allen Dingen, du kannst Sachen, die da halt vielleicht in der Vorpartie passieren kann, drei Tage später wieder regulieren. Mit einem anderen Ergebnis, mit einer anderen Leistung, Ende der Durchsage. Also für mich als Fußballer waren die englischen Wochen immer sehr angenehm, weil ich da weniger trainieren habe müssen, sondern mich einfach immer nur konzentriert habe aufs Match, von Match zu Match.
Okay, also sagen wir, es ist nicht ganz glücklich, die Terminansetzung gewesen, aber wie du gesagt hast, das kann auch ein guter Trainer mit einer gewissen Ansprache in das Gegenteil drehen und das als Motivation sehen, dass man jetzt erst richtig scharf sein auf die ganze Geschichte. Wie wird's Cupfinale? Wird's die Favoriten? Wird's LASK gegen Austria werden oder kann der WRC und Hartberg den beiden vermeintlichen Favoriten schon wieder?
Also ich glaube nicht, dass es ein gemahler Wiesn ist. Glaube ich überhaupt nicht. In einem Duo-Teilspiel ist es so, dass viel passieren kann. Es sind viele äußere Umstände, die Einfluss nehmen können. Ja. Also das ist für mich in jeder Partie eine 50-50-Chance und ich glaube, dass alle die Möglichkeit haben, am Ende vom Tag im Finale zu stehen.
Gut, da spielt keiner aus der Nationalmannschaft mit. Die haben ja aus der österreichischen Liga nur den Schlag in den Ball gehabt. So. Du bist nach wie vor der Meinung, dass Austria und LASK weiterkommen oder die Austria, da frage ich nicht, weil das muss sagen, dass die Austria.
Nein, ich bin beim Falle, weil es ist eine komplett offene Geschichte, beide Partien. Ich bin auch davon überzeugt, dass sich der Schmid-Manfred mit Hartberg für die Austria sicherlich was einfallen lassen wird. Also da erkennt auch dort die Abläufe, er weiß ganz genau, was er zum Tun hat. Natürlich ist die Austria zu favorisieren und in der anderen Partie vielleicht auch jetzt ein bisschen der WRC sogar zu favorisieren, weil sie halt in die Top 6 sind und nicht in die Flop 6 sind. Und der LASK trotzdem noch nicht so in der Leistungsvermögen abruft, wie es eigentlich gehört. Oder was man erwartet hat von ihnen. Aber trotzdem glaube ich, dass es wirklich eine 50-50-Geschichte ist, wer dann am Ende des Tages im Cupfinale steht. Wenn wir jetzt noch der Papier vom Gegner, müsste es eigentlich sein, Austria gegen
WRC.
Bei
genau. Assendorf 6. Ja, coole Geschichte. Mittwoch, 2. April, 18 Uhr spielt es beim LASK und 20.30 Uhr dann bei der Austria. Am 1. Mai traditionell wie immer am Wörthersee in Klagenfurt dann das große Cup-Finale. Schön, dass einmal andere Mannschaften sein, weil Rapid Salzburg, 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 Sturm, Sturm, Salzburg, das haben wir jetzt gehabt. Also es mischen einmal zwei andere Mannschaften mit, die auch viel Tradition haben. In der Meisterschaft haben wir schon gesagt, jetzt gibt es wirklich nur mehr Spitzenspiele. Fünfmal daheim, fünfmal auswärts um den Meistertitel und Schlagerspiele sind genug dabei, oben wie unten. Unten werden wir sehen, wie was ist mit dem Aufsteiger K los. Man hat am Anfang eigentlich, man ist gut eingestartet. Man hat, glaube ich, gegen Salzburg, wenn ich mich erinnere, in der ersten Runde 0-2, wo Salzburg, glaube ich, nach 10 Minuten 42, 2-2 und dann hat es angefangen, immer um ein Tor verloren, ein Limmer dran, aber hat auch Watsch nach der anderen gekriegt. Dann hat man einen Trainerwechsel versucht, jetzt hat es wieder nicht geklappt. Ist das los, wenn man unten drinnen steht oder wie siehst du das?
Naja, sie haben das einfach nicht geschafft, diesen Flow, den sie gehabt haben im Aufstieg, weil sie ja wirklich über 2 Jahre in der zweiten Liga richtig gut entwickelt haben und einen Spielstil gehabt haben und so weiter, diesen Flow in Ergebnisse umzusetzen. Und wenn du keine Ergebnisse bringst, das wissen wir alle, ja, dann kommt der Kopf dazu, ja, dann kommt diese Selbstverständlichkeit, die man früher schon gehabt hat, ist nicht mehr und es geht also in einen Negativtrudel rein. Ja, dann war der Trainerwechsel, hat am Anfang ein bisschen was bewirkt, aber die Ergebnisse sind am Ende vom Tag auch ausgeblieben und jetzt ja, ist halt eine schwarz-weiße Legende oder
ja, Sturmlegende.
Auf dem roten Trainersessel. Die Qualitäten von Ferl kommen, das, er hat die Möglichkeiten, aber es wird nicht immer so einfach werden, wenn es einmal schwierig ist, wird das natürlich immer aufgekocht. Ja.
Du hast die Woche auch einmal mit Werner Gregoritsch telefoniert, weil er auch gerne an den Stammtisch kommen will. Er ist jetzt bei Michael in Freiburg, er schaut seinen Sohn ein bisschen zu betreuen. Als war eigentlich auch ein Gespräch beim GRK, haben sie ihn angefragt, weil das wäre eigentlich naheliegend gewesen.
Na, das war leider, ich hab ihn auch gar nicht danach gefragt, weil angerufen habe ich deswegen, weil er ja jetzt Geburtstag gehabt hat und da werden zum Geburtstag gratuliert, aber der Werner ist ja wie auch du sehr gerne am Golfplatz unterwegs und wenn nicht gerade Skifahren ist und aber ich denke, dass er auch dort vielleicht auch im Gespräch war, nicht? Aber man hat sich jetzt für einen Feldhofer entschieden. Es ist trotzdem beim GRK irgendwie ein bisschen so, das sind alles so Panikhandlungen, finde ich. Der erste Trainer, der Messner, der mit einem Aufstieg geschafft hat, klar, war nach, glaube ich, 8 oder 9 Runden war dann der Wechsel dort, und wenn er nichts gewinnt, war es klar, dass dann irgendwann alles kommt, aber ich glaube, dass der René Pomps das richtig gut gemacht hat, am Anfang ein bisschen so einen Flow entwickelt hat, weil ich glaube, dann hat man einen Beat geschlagen und so weiter und so fort, dann war also schon irgendwas da, aber ich weiß die Erwartungshaltung von den GRK-Verantwortlichen nicht, was sie sich erwarten, dass die bis zum Schluss im Abstiegskampf drinnen sein werden, das war auch vor der Saison schon klar. Aber das sind für mich irgendwie so Panikaktionen, dass man da jetzt noch einmal einen Trainer wechselt, kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wird schwierig werden und wir kennen alle den Ferdinand Feldhofer, der ist trotzdem ein Trainer, der zwar seine eigene Philosophie hat, aber auch ganz gerne einmal aneckt und mit nicht auf alles Ja und Amen sagt. Und ob das dann beim GRK so funktioniert, schwierig.
Gut, viel Zeit ist nicht. Das sind 10 Spiele, das ist ein richtig entscheidender Spieler. Naja. WSG, Alltag, GRK,
ja, aber was macht jetzt, wenn er die nächsten 4 Partien verliert? Was ist dann? Dann noch einmal Trainer wechseln? Also, schwierig.
Wünsche ich
keinen Trainer, dass er in so eine Situation kommt. Aber der Verein manövriert sich in eine Position. Und es ist möglich, dass man die ersten 3-4 Matches nicht gewinnt.
Am Samstag geht's los, GRK gegen WSG.
Ja.
Das ist schon einmal richtig, ein 6-Punkte-Spiel.
Da muss man auch wenn du mir immer wiederum vorwirfst, dass ich den WSG halt in meine Tipps nicht wirklich gut berücksichtige. Ich bin Erster, war lange Zeit jetzt Führender und jetzt bin ich halt Zweiter. Also mit meinen Tipps, dann bin ich schon ganz gut unterwegs. Aber der WSG hat jetzt zum Schluss eigentlich sehr ansprechende Leistungen gebracht und hat sie das eine oder andere Mal hätte sie einen Punktegewinn verdient, wo sie dann am Ende des Tages knapp halt das nicht geschafft haben. Aber das wird zum Beispiel schon eine richtig schwierige Partie.
Ja,
und wenn ich GRK gegen WSG, dann würde ich sogar dorthin tendieren, dass ich sage, dass der WSG vielleicht für mich ein klein wenig am Futter hat.
Bei dir, du hast keinen klaren Absteiger, das ist ein sehr offenes Rennen.
Ja.
Die drei Vereine Alltag, WSG und GRK in die Verlosung oder kannst du noch?
Ja, eher wahrscheinlich schon, ja, diese drei Vereine, aber ich bin da jetzt beim Andi. Jetzt wird in Graz auch bei der ersten Partie schon richtig brennen, weil einfach sie alle auch warten jetzt mit dem Ganzen, wem soll man sonst schlagen, wenn die nicht, obwohl die WSG immer unangenehm zum Spielen ist. Ja. Und ja, da wird schon Druck auf dem Kessel sein. Und man wird sehen.
Weil ich schau, die nächste Partie ist dann in Linz beim Lars, ja. Und dann kommt Alltag. Also es geht da wirklich, es gibt keine Luft.
So ist es.
Ja, und nein, du kannst jetzt gegen einen WSG, ich hab tippt
2-2.
Du kannst punkten, aber ein Punkt ist ja fast zu wenig. Mhm. Also du müsstest eigentlich gewinnen und wenn du dann die nächsten Partien hast, im LASK und Alltag, da kannst du ja dann verlieren auch als GRK. Das ist einmal so. Nicht? Und was passiert jetzt dann beim GRK, wenn ich die nächsten drei Partien nicht gewinne? Mhm.
Ja.
Nicht, was machen wir dann? Dann haben wir noch einen Trainer wechseln? Also ich weiß nicht, ob es da wirklich...
Wir werden es beobachten, aber das ist auch so eine Sache. Hypercube, diese holländische Firma, hat dazu mal eruiert, wie kann man eine Meisterschaft spannender machen, wie kann man oben, unten, oberes Playoff, unteres Playoff, Punktehalbierung, alles Mögliche. Da kommt jetzt auch ins Spiel, ja, aber wie können wir dem unteren Playoff noch eine Attraktion dazugeben? Lassen wir es doch irgendwie Europacup spielen, das heißt, 7., 8. spielen dann noch einen Platz aus, wer oben gegen einen spielen kann, um weiter im Rennen, um die Conference League zu bleiben. Da haben wir schon die Austria gehabt, die als Tabellen-8. In den Europacup gegangen ist. Das haben dann viele Leute gesagt, was ist denn das für ein
Rennen? Dabei.
Kann das sein, warst du dabei? Ja. Wie findest du das, dass man unten einen Anreiz hat oder ist das eine Gemeinheit gegenüber dem 6. von oben, der dann nicht dabei ist europäisch?
Also nur mal, dass man die Spannung in diesem unteren Playoff hat und nur mal mehr hochhält, weil wenn du es jetzt anschaust,
Quali-Runde heißt,
so, genau, Quali-Runde, genau, jetzt der LASK ist ja jetzt so weit vorne und mit der Qualität, dass die nicht absteigen werden, ja, und um was geht es dann bei denen? Jetzt haben sie das so gemacht, die Sache ist halt jetzt so, ja, und der hat die Möglichkeit, dass er halt dann gegen einen von oben nur mal spielt, ja, aber grundsätzlich ist er ja dann eigentlich am Ende von der Saison, wenn du alles zusammenrechnen würdest, ohne Punkteteilung, war der ja weit hinterbei, also sportlich ist es nicht in Ordnung.
Aber es ist wahrscheinlich so wie ein zweites Netz ein bisschen was gewesen, wenn jetzt schon einer nicht oben reinzieht, dass er zumindest unten das Standbein, es hat die Austausch schon betroffen, es betrifft jetzt den Lars zum Beispiel, dann reißt euch unten zusammen, dann habt ihr noch die Chance nach Europa, auch wenn es so hart
ist. Zuerst kommt es ja einmal zu diesem Spiel, da kommt dann wiederum mein Freund zum Traum, mit Klagenfurt.
Also,
der Peter war ja die letzten drei Jahre immer in die Top 6, hat's der mal, ist er sich halt nicht ausgegangen in die Top 6, aber vielleicht kommt er halt über diese Schiene sogar in Europa. Das ist eine Möglichkeit. Und zutrauen tut er mir allerweil.
Absolut Europacup, da haben wir natürlich mit Rapid noch einen Vertreter, die haben sich durchgesetzt am Ende des Tages gegen Banja Luka. Jetzt war Tourgardens, die Schweden. Habt ihr irgendeine Ahnung von der Mannschaft, was man, auf was man da trifft? Schwedischer Meister, klingt das nach Eishockey? Was ist da zu erwarten? Für Rapid eine Riesenschicht, weil dann lockt eventuell ein Halbfinale gegen Chelsea.
Das ja, so weit sollte man nicht
sagen. Das lacht schon sehr gut auf uns Medien.
Ich bin jetzt nicht top informiert über Jurgen, aber was man auf jeden Fall erwarten kann, ist, wenn diese Mannschaften aus dem Norden Europas daherkommen, dass man da eine sehr robuste Zweikampfführung haben wird, dass das meistens großgewachsene Menschen sind. Und da wird es schwierig gewesen, sich Rapid da durchzusetzen. Ich druck gerne die Damm, weil ich Österreicher bin und weil ich dann natürlich schon Patriot bin und welcher das Rapid weiterkommt. Das ist natürlich auch für uns natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir auch wiederum Punkte machen für diese
Fünf-Jahres-Wertung.
Also von daher drücke ich schon Rapid die Daumen, dass sie weiterkommen. Ob dann nachher dann Chelsea der nächste Gegner ist. Keine Ahnung, da lasse ich mich überraschen, aber am Ende drücke ich die Daumen, dass weiterkommen.
Hast du irgendeinen Kontakt oder irgendwas, eine Beziehung zu Djurgården?
Ich will aber nicht ins Allianz-Stadion gehen, gell? Das mache ich nicht.
Nein, also ich kann auch über den Gegner relativ wenig sagen, wenn ich mich nicht falsch informiert bin. Ich glaube, wir haben die beim LASK einmal jetzt noch in der Gruppenphase oder was gespielt, ja.
Also, eine Luca.
Ja, genau. Also, aber da bin ich weit weg, dass ich da jetzt seriös irgendwas über den Gegner sagen könnte. Ich denke nur, wenn Rapid das Europacup-Gesicht sagt und der Louis Schaub macht, dann, haben sie die Möglichkeiten, dass da drüber kommen, ja.
Die Schweden haben auf Zypern verloren, haben es dann aber dreht zu Hause und sind so aufgestiegen ins Viertelfinale. Dort jetzt zwei Spiele gegen Rapid, 10. und 17. Werden wir natürlich beobachten, weil sagst du, euer Schaub, denke ich mal, wir kennen ja alle den Fred Schaub, dazu mal bei der Admira zu der Zeit. Und schön, wenn der Euro Louis so performt und so die Geschichten macht. Du hast jetzt vor der Brust den Favoriten AC. Neusiedl gegen Violets ist das Spitzenspiel, das jetzt auch ansteht am Freitag. Fast gleichzeitig 19 Uhr, nicht weit weg. Ja. Also das ist Luft, ein Ausschuss vom VVC-Platz rüber an den Verteilerkreis. Wie schaut's da aus? Neusiedl, Young Violets, Krems, Machfeld, wer wird's am Ende machen? Was glaubst du, wer wird Meister? Und ich glaube, für die zweite Liga angesagt haben ja die Young Violets und Oberwart. Ich glaube, das waren die einzigen zwei Vereine, die eine Lizenzierung abgegeben haben und die quasi rauf wollen.
Ja, also es wird bis zum Schluss eine enge Kiste werden, war im Herbst auch schon so. Jetzt die Neusiedler haben sie ein bisschen angesetzt, haben einen unglaublichen Lauf gehabt, haben aber auch sehr viel Spielmomentum gehabt, auch gegen uns oder auch in der Spielbeobachtung davor. Also das wird sich auch ein bisschen wieder drehen, das heißt, dass die anderen da wieder zubekommen. Die haben weiter jetzt eine super Entwicklung gemacht im Zuge vom Herbst. Ja, haben wir eine richtig spannende junge Mannschaft und ja, die Machfelder haben wir jetzt auch gesehen, die haben halt eine gute individuelle Qualität und die Oberwarter sind noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Da habe ich eigentlich schon geglaubt, dass die mit einer Qualität, die sie in der Mannschaft haben, auch Erfahrung, eine sehr erfahrene Mannschaft, da dabei sein können. Ja, es wird bis zum Schluss eng werden, ja.
Aber Neusiedl gegen Violets ist jetzt bei 39 zu 34 Punkten für die Violets eigentlich schon eine Partie, wo
drei Partien. Ja, manchmal weniger.
Genau so ist es.
Stimmt, 18. Richtig, genau. Also das wird eng werden. Es war auch schon im Herbst so, dass am Anfang der Saison der ein oder andere ein paar Punkte vorhin war. Wird sich alles bis zum Schluss ausgleichen und wird eine spannende, sehr spannende Meisterschaft bleiben.
Ja, wie Sie sehen, es ist nicht nur ganz oben spannend in der Meistergruppe Top 6, sondern auch bei den Flop 6 in der zweiten Liga, dritte Liga, vierte Liga. Jede Menge Spitzenspiele stehen am Wochenende wieder an. Ich wünsche euch alles Gute. Danke für dein Kommen. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.